Deutschlandfunk Doku.
Growing up, I read the Left Behind series, which talked about the end times. And in that book, they talked about the Mark of the Beast, which, yes, was, I think, a chip in your forehead.
Als ich noch klein war, habe ich die Left Behind-Reihe gelesen. Da geht es viel um die Endzeit. In diesem Buch wurde über das Malzeichen des Tieres gesprochen, was dort, glaube ich, ein Chip in der Stirn war.
And I remember my church emphasized it so much, I was actually terrified.
Ich erinnere mich, dass meine Kirche das so sehr betonte, dass ich wirklich Angst bekam. Ich war ständig in Sorge. Sobald ich in ein anderes Zimmer ging, hatte ich Angst, meine Familie könnte jetzt weg sein. Dass sie entrückt worden wären, in den Himmel, und ich es irgendwie nicht geschafft hätte und deshalb zurückgeblieben wäre. Sie wären errettet gewesen, aber ich hätte irgendwie einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Hätte gesündigt und wäre zurückgelassen worden.
Gespräch mit der Studentin Julia in Salem Springs, Arkansas.
Wie alt warst du da?
Ich war vielleicht 6, 7, 8 Jahre alt. Wahrscheinlich so 7. Ich habe wirklich alles gelesen. Das war eine Menge für dieses Alter. Aber ich hatte 4 ältere Geschwister und habe daher die meisten Sachen gelesen, die sie lasen.
Vielleicht war das gar nicht so eine gute Idee.
Es war eine furchtbare Idee. Ich hatte diese Nachtängste. Ich wollte nicht ins Bett gehen, weil ich Angst hatte, wenn ich wieder aufwache, wäre niemand mehr da. Auch als ich älter wurde, hatte ich große Angst. Ich habe sie ehrlich gesagt immer noch.
Dein Reich komme, unser Wille geschehe. Armageddon, eine amerikanische Obsession. Feature von Tom Schimek.
Dallas, Texas, Sonntagvormittag. Aus allen Himmelsrichtungen rollen Autokolonnen Richtung Zentrum. Ihr Ziel, die First Baptist Church. Der Fahrzeugstrom wird von Heerscharen kundiger Helfer gelenkt. Schnell füllen sich die Parkhäuser rund um das gewaltige Gotteshaus. Die erste Mega-Church der Nation. Vor der in der Sonne glänzenden Fassade tanzt ein Springbrunnen. Das Innere ähnelt einem Kongresszentrum. 16.500 Quadratmeter Fläche. Die Gläubigen schälen sich aus ihren SUVs. Per Rolltreppe schweben sie hinauf zum großen Saal. Die Renovierung hat 130 Millionen Dollar gekostet, das Familienzentrum weitere 35 Millionen. Auf der überbreiten Bühne haben ein Chor, ein großes Orchester und eine ganze Schar von Liedsängerinnen und Sängern bequem Platz. Der Raum fasst 3.000 Gäste. Das Licht wechselt stimmungsvoll. Der Sound ist kräftig. Nach einer halben Stunde betritt Chefpastor Robert Jeffress die nun fast leere Bühne. Ein schlanker, älterer Herr im dunklen Anzug mit weißem Hemd und Schlips. Er weiß auch dann noch freundlich zu lächeln, wenn er mit Feuer, Schwert und Verderben droht. Er spricht über das Mysterium der heiligen Dreifaltigkeit am eigenen Beispiel.
Mein Name ist Robert Jeffress. Ich bin der Vater von Julia und Dorothy, der Gatte meiner Frau Amy, der Sohn von Robert James und Amy Jeffress. Aber ich bin trotzdem eine Person. Und so ist es mit Gott.
Der Chefpastor kommt in Fahrt, verströmt Gewissheit, gespickt mit Bibelversen, wirft Fragen auf, die er flugs beantwortet.
Gott ist der Souverän. Wissen Sie, was Souverän bedeutet?
Boss.
Er ist der Boss.
Everyone is without excuse because God has made himself known through his creation. Now,
die Nation kennt ihn von zahllosen Gastauftritten in den Medien, besonders bei Fox News. Er hat sein eigenes tägliches Radio- und Fernsehprogramm Der Weg zum Sieg, das über 1000 US-Stationen und das Trinity Broadcast Network ausgestrahlt wird, angeblich in 195 Länder auf über 11.000 Kabel- und Satellitensystemen. Der Prediger hat 50 Bücher geschrieben, Bestseller wie Nicht alle Wege führen gen Himmel.
God is sovereign already. God is in control already. The question is, are we going to submit to his rule or resist his rule?
Robert Jeffress gehört zu den vielen Kirchenführern der USA, die auf eine strikte, wortwörtliche Auslegung der Bibel pochen und sie als eine Art Fahrplan zu einem großen, sehr blutigen Finale lesen. Das Ende der Welt, die Endzeit, spielt in ihren Kirchen eine Schlüsselrolle. Die Frage, wer unter der Tribulation, der großen Trübsal auf Erden leiden wird, wer wo gegen wen zur letzten Schlacht antreten wird, wer wann in den Himmel aufsteigen wird und wer auf gar keinen Fall. Dieser Geist des Dispensationalismus, die Lehre der von Gott bestimmten Zeitalter, kam schon auf den Schiffen der weißen Siedler nach Amerika. Doch erst in den USA erblühte er, bei Baptisten, Presbyterianern und vielen anderen protestantischen Glaubensrichtungen. Die Details sind hoch umstritten. Für sie alle steht fest, Jesus Christus wird ein zweites Mal auf Erden erscheinen. Nur für jene, die unerschütterlich in ihrem Glauben sind, wird dies ein Anlass zur Freude sein. Die Predigt geht in ein Gebet über, leise Orgelmusik erklingt, die Lichtstimmung wechselt zu blau-lila.
Thank you, Pastor. We are so excited to dedicate children and families to the Lord this morning.
Eltern mit ihren Babys treten auf die Bühne. Sie werden dem Herrn gewidmet. Die Gemeinde strömt in die Parkhäuser. In der Sitzgruppe eines gepflegten Empfangszimmers gewährt Robert Jeffress eine kurze Audienz.
Tom, from Germany.
Tom, so glad to have you. Did you come all the way from Germany? You must be talking to lots of people.
Wir glauben, dass das nächste Ereignis auf Gottes prophetischem Zeitplan die Rapture, die Entrückung der Gemeinde ist. Rapture ist ein englisches Wort, das von dem lateinischen rapturo stammt, eine Übersetzung des griechischen Wortes harpazo. Und harpazo bedeutet Entrückung. Philippus wurde aus dem Gazastreifen entrückt. Er wurde harpazoiert. Die Entrückung ist die Entrückung der Gemeinde, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Darauf folgt die große Trübsal, 7 Jahre, Offenbarung 6 bis 19. Und darauf das zweite Kommen Jesu, bei dem alle sehen werden, dass der Herr nicht in der Luft, sondern auf die Erde zurückkehrt, um sein Königreich zu errichten.
Der Pastor blickt zufrieden auf seinen Gast. Er braucht keine Notizen, hat die Bibel im Kopf. Was wird der Rest der Welt sehen?
Nothing.
Nichts.
They'll just see the disappearance of a lot of people.
Sie werden nur das Verschwinden einer Menge Menschen sehen.
Robert Jeffress kann hart austeilen. In Barack Obama erblickten seine scharfen Augen einen Wegbereiter des Antichristen. Für Homosexuelle hat er nur Abscheu parat. Den Islam rückte er in die Nähe der Pädophilie, Buddhismus und Hinduismus sind für ihn schlicht falsch, Mormonen nur ein Kult, den Katholizismus betrachtet der Baptist als babylonische Mysterienreligion, nur um sogleich zu beteuern, wie gerne man zusammen Anti-Abtreibungskundgebungen organisiere.
And I believe, Father, I speak for every one of us when we say.
Auf besonderen Wunsch von Präsident Donald Trump weihte Jeffress 2018 die neue Botschaft der USA in Jerusalem ein. Vor Ort pries er Gott für Trump.
Ich danke dir jeden Tag, dass du uns einen Präsidenten geschenkt hast, der mutig auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Vor allem aber auf der richtigen Seite von dir, oh Gott, wenn es um Israel geht. Präsident Trump bat mich, das Eröffnungsgebet zu sprechen. Wir glauben, dass Israel die von Gott auserwählte Nation ist, um seine Aufgabe auf der Erde zu erfüllen. Bei dieser Eröffnung habe ich zu Premierminister Netanyahu, dem Verteidigungsminister und dem Präsidenten des jüdischen Kinderhilfswerks, ganz klar gesagt: Durch Israel haben wir die Heilige Schrift, das Wissen um den wahren Gott, den Messias, den Retter der Welt, erhalten. Ich denke also, wir müssen auf der Seite Israels stehen. Auf Seiten Israels zu stehen bedeutet, auf der Seite Gottes zu stehen. Das heißt nicht, dass alles, was Israel tut, richtig ist. Aber es bedeutet, dass wir uns denen entgegenstellen sollten, die Israel vom Angesicht der Erde tilgen wollen.
Auch zu diesem Thema hatte der Pastor schon manches zu sagen. etwa dass die Juden in der Hölle landen werden. Andererseits ist Israel aus Sicht der Evangelikalen ein zentraler Schauplatz des göttlichen Plans. Armageddon muss dort stattfinden, die Entscheidungsschlacht. Sobald der Euphrat ausgetrocknet ist und die Dämonen alle Könige der Welt dazu getrieben haben, hier mit Gott die Klinge zu kreuzen.
Die Geister führten die Könige an dem Ort zusammen, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schale über die Luft. Da kam eine laute Stimme aus dem Tempel, die vom Thron her rief: Es ist geschehen. Und es folgten Blitze, Stimmen und Donner. Es entstand ein gewaltiges Erdbeben, wie noch keines gewesen war, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. Die große Stadt brach in drei Teile auseinander und die Städte der Völker stürzten ein. Gott hatte sich an Babylon, die Große, erinnert und reichte ihr den Becher mit dem Wein seines rächenden Zornes. Alle Inseln verschwanden und es gab keine Berge mehr. Und gewaltige Hagelbrocken, zentnerschwer, stürzten vom Himmel auf die Menschen herab.
Was wird aus den Juden?
Kein Jude wird gerettet werden ohne den Glauben an Christus. Und übrigens, für diejenigen, die denken, das sei antisemitisch. Ich habe diese Lehre von einem jüdischen Rabbi namens Jesus Christus. Er sagt in Johannes 14,6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Apropos Wahrheit, warum gibt es eigentlich gerade in den USA so viele konkurrierende Kirchen?
Nun, ein Großteil der Spaltungen in den Kirchen erfolgte wegen der Wahrheit. Das ist nichts Schlechtes. Manches hat mit Zorn und kleinlichen Differenzen zu tun. Und das ist ein Problem. Aber wie gesagt, wir können nur durch Wahrheit vereint werden. Wahrheit eint die Menschen.
For us, it was a lot more subtle. I was born in 2000. There wasn't anything in youth group that was explicit, nothing on Sunday mornings.
Bei uns lief das alles viel subtiler. Ich wurde im Jahr 2000 geboren. In der Jugendgruppe wurde das nicht explizit angesprochen. Am Sonntagmorgen auch nicht. Aber es gab eine Menge dezenter Hinweise. In den Gesprächen der Leute, zum Beispiel: Oh ja, am Ende da kommt das Mark of the Beast, das Mahlzeichen des Tieres. Jede Menge Verschwörungstheorien über die Regierung, eine Dauerangst vor Verfolgung und eine sichere Erwartung, dass das alles so kommen muss. Fast schon beiläufig, so nach dem Motto: Klar, am Ende werden wir alle verfolgt werden. Mein Vater, der zur Rema-Kirche ging und an viele solcher Sachen glaubte, dachte, wir werden alle gezwungen, uns einen Chip in den Arm implantieren zu lassen oder sowas. Weil das dann die einzige Möglichkeit sein wird, noch etwas zu kaufen oder zu verkaufen oder überhaupt Zugang zu irgendwas zu haben. Und genau das ist das Mahlzeichen des Tieres. Es hieß immer, wenn es soweit ist, müsst ihr euch dagegen wehren.
Alles könnte das Mahlzeichen des Tieres sein. Nicht unbedingt nur ein Chip, es könnten Kreditkarten sein. Ein Impfstoff mit der mRNA-Technologie könnte das Zeichen der Bestie sein.
Als einem öfter die Stirn gescannt wurde zur Kontrolle der Körpertemperatur, hörte ich ein Gespräch, wo Leute sagten, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, noch irgendwo hineinzukommen. So wird die Gesellschaft kontrolliert. Das ist das Signal, dass es kommt, das Symbol.
Das ist Bella, Ex-Studentin der John Brown University in Arkansas. Sie diskutiert mit ihrem ehemaligen Prof Daniel Bennett, Politologe und Vizedirektor des Zentrums für Glaube und Gedeihen. Er ist Mitte 30.
I was a kid when the Left Behind books started coming out.
Bennett erinnert sich noch gut an seine baptistische Jugendgruppe und all die Filme und Bücher, die sie auf die Endzeit einstimmen sollten.
In der Jugendgruppe, auch in der Subkultur, der christlichen modernen Musik, in den Filmen, die rauskamen und in christlichen Cartoons, drehte sich vieles um die Endzeit und wie sich Christen darauf vorbereiten können.
Der Film Thief in the Night etwa, der Dieb in der Nacht, schon damals ein Fundi-Klassiker über die große Trübsal und die Entrückung der Rechtgläubigen. Die Apokalypse beginnt damit, dass Millionen Menschen einfach verschwinden. Der Titel ist ein Bibelzitat aus dem ersten Brief an die Thessalonicher.
Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.
Diese Filme schufen einen visuellen Eindruck, wie es sich abspielen könnte. Ich glaube, das hat viele Leute erschreckt. Viele Christen in meinem Alter, auch älter als ich, sind damit aufgewachsen. Es war beängstigend, sich vorzustellen, wie sich das Ende tatsächlich abspielen könnte.
Am prägendsten, sagt Bennett, waren die Songs. Den Klassiker kann er heute noch mitsingen.
I wish we'd all been ready. Larry Norman, I think, wrote the song, but I heard the DC Talk version from, I believe, the Jesus Freak album. You know what I'm talking about?
Es ist ein Anti-68er Song gegen Woodstock, gegen Sex und Drogen und diese ganzen damals neuen Freiheiten. Mittwochsgottesdienst in der Rema Bible Church in Tulsa, Oklahoma. Kenneth Wayne Hagen, Präsident und Pastor, lehnt schwer auf seinem Pult.
Wisst ihr, ich sehe zu viele Leute, die ihren Glauben aufgeben und sich den Irrlehren der Welt anschließen.
Die Welt sei voll von dämonischen Aktivitäten. Die Gesellschaft finde das in Ordnung, sagt der Pastor schwermütig, doch die Bibel sage nein. Sein blasses Gesicht erscheint auf 5 übergroßen Monitoren.
Wir müssen uns klar machen, entweder stehen wir zu Gottes Wort, zu unserem Glauben, glauben ihm, oder es ist alles vorbei.
Hagens Vater, Kenneth Irvin Hagen, sah sich von Jesus persönlich berufen, predigte auf Tonband, im Radio und in aller Welt, ließ Millionen von Büchern drucken. Das Bibeltrainingszentrum ist bald 50 Jahre alt, mit Filialen von Peru bis zu den Philippinen. Das College hat schon über 90.000 Absolventen hervorgebracht, charismatisch, evangelikal. Die Hagens haben viel erreicht. Kenneth Jr., nun auch schon 83, wirkt fassungslos, erschüttert, erschöpft. Echauffiert sich über diese Kirchen, die jetzt akzeptieren, dass Männer Männer und Frauen Frauen heiraten dürfen.
Alles, was in diese Richtung geht, sind einfach Perversionen des Teufels, dämonische Umtriebe, um das Christentum zu zerstören.
Womöglich, ruft der alte Prediger, sei das Ende nah.
Ich vermute, der Feind, der Teufel, hat erkannt, dass er kurz vor dem Ende steht und tut alles, was er kann, um Gott zu vernichten.
Kenneth Hagen Ministries, Rhema Bible Church, and Rhema Bible Training College. It's 110 acres total, so that's why we're going to take the shuttle. And like I said, you can walk if you want, but I'm going in the shuttle. So
am nächsten Morgen, kleine Besichtigungstour mit der resoluten Personalchefin Christy Wicks. Der Rhema Campus ist riesig. Wir nehmen einen Kleinbus. Die Fahrt führt an der großen Halle für die Gottesdienste vorbei, Fassungsvermögen 4000, an diversen Schul- und Verwaltungsgebäuden. Es ist eine Uni für die Anhänger des Pentekostalismus, der Pfingstkirchen. Davon gibt es reichlich in den USA. Die Assemblies of God, die Church of God, die Church of God in Christ, die Church of God of Prophecy, die United Pentecostal Church und etliche mehr. Auch in Lateinamerika, Afrika und anderswo sind Pfingstkirchen sehr erfolgreich. In Brasilien etwa spielten sie 2019 eine Schlüsselrolle bei der Wahl von Präsident Jair Bolsonaro.
Wir nähern uns einem großen zweistöckigen Gebäude, unsere Jugendfreizeiteinrichtung. Sie ist erst ungefähr 3 Jahre alt. Wir sind sehr dankbar für dieses Gebäude. Es hat ein schönes Auditorium, ein Basketballfeld in der Halle, ein Food Court. Im Obergeschoss gibt es ein Kino, Videospiele, Tischspiele. Es ist ein toller Ort für Teenager zum Abhängen.
Es sind reichlich Teenager da, aus der Umgebung. Die Halle ist eine Attraktion. Es gibt sogar eine Rollschuhbahn mit Disco-Kugel.
Wir sind charismatisch aufgewachsen, eigentlich sogar streng charismatisch. Ich wurde in einer überkonfessionellen Kirche in Südflorida groß. Ich erinnere mich, wie ich mal mit meinem Bruder darüber sprach. Ich weiß nicht einmal, woran Dad glaubt. Und er sagte, ich hatte mal ein Gespräch mit ihm. Er glaubt wohl, dass die, die nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, trotzdem gerettet werden können, aber nicht an der Rapture, der Entrückung, teilnehmen. Und wenn man vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist das erste Anzeichen, dass man in Zungen spricht. Dann gibt es noch andere Gaben, die man bekommt, wie prophetische Fähigkeiten und so. Viele Pfingstler glauben, dass das Zungenreden etwas ist, das jeder tun sollte. Und es ist einfach ein Indikator für eine höhere Stufe des Glaubens, denke ich.
Man hört diese Geschichten im Süden der USA immer wieder. Von kuriosen Ritualen, von Menschen, die exotische Laute ausstoßen oder mit Schlangen reden. Hat Bella je jemanden in Zungen sprechen hören?
My dad. Every day. Just kind of a normal thing.
Mein Vater. Jeden Tag. Das war ganz normal. Ab und zu betete er in Zungen.
Sie verstand kein Wort. Habe das auch gar nicht so an sich herangelassen, sagt Bella. Aber sie kann nachfühlen, dass solche Geheimnisse ihren Reiz haben.
Irgendwie ist es etwas Besonderes, von Geistern erfüllt und endzeitlich zu sein. Man ist irgendwie auserwählt und im Himmel erwarten einen besondere Belohnungen.
Special rewards in heaven.
You forever are freed from having to experience God's punishment.
You have let go of the commands of God. And you're holding to the traditions of men.
At Mount Carmel Center, 941 acres of farmland, 15 miles northeast of Waco.
Im Mount Carmel Center, einem 941 Hektar großen Farmgelände, 15 Meilen nordöstlich von Waco, versammeln sich etwa 600 Mitglieder einer religiösen Gruppe, die sich selbst die Davidianer nennt, um für Ereignisse zu beten, die ihrer Meinung nach zum zweiten Kommen Christi führen werden. Aus den gesamten Vereinigten Staaten und Teilen Kanadas strömen die Davidianer an diesen Ort, den weltweiten Hauptsitz der Organisation. Viele verkauften den Großteil ihres Besitzes und richteten sich in Zelten ein. Sie beteten für die Erfüllung biblischer Prophezeiungen, die die Errichtung des Reiches Gottes in Jerusalem nach einem Krieg aller Nationen im Heiligen Land herbeiführen würden.
Ein Bericht von 1959 aus Waco, Texas.
Wir glauben, dass die Weltlage so ist, wie es die Prophezeiung voraussagt, und dass sich bald alle Nationen zum Kampf gegen Jerusalem versammeln werden. In der Tat erwarten wir, dass dies in diesem Frühjahr der Fall sein wird.
1959 wird David Koresh geboren, der nach vielen Wirrungen der Anführer der Branch Davidians werden wird. ...1781 EE Ranch Road. Ein Tor mit Steineinfassung, ein Schotterweg. Ein Stück entfernt ein See, Pferde, kein Mensch. Hinter ein paar Büschen eine Art Kapelle. Gedenksteine im Gras. Einer zeigt einen Vogel und einen Bibelvers, Jesaja 56,7.
Mein Haus wird ein Haus des Gebets für alle Völker genannt.
Ein leerer Fahnenmast, ein kleiner Kinderkarren, ein neues Schild.
Betet für ein Ende der Abtreibung.
Eine Frau taucht auf, wie ein Schatten. Sie sagt, ihr Mann und sie kümmerten sich um das Haus. Er sei auch der Pastor.
Das ist der Mount Carmel, wo sich 1993 diese schreckliche Tragödie ereignete. Die Regierung rückte hier an und verübte ein regelrechtes Massaker an unserer kleinen religiösen Gemeinschaft. 76 Menschen verbrannten bei lebendigem Leib in diesem Gebäude.
Die Branch Davidians waren eine Absplitterung der Siebenten-Tags-Adventisten. David Koresh, eigentlich Vernon Wayne Howell, berief sich auf König David und den persischen König Kyros II. Er arbeitete an einer sehr speziellen Ausdeutung der Johannes-Offenbarung, glaubte, selbst das Lamm Gottes zu sein und das geheimnisvolle, mit sieben Siegeln versehene Buch öffnen zu können. Er war bekannt für apokalyptische Raserei. Er predigte den männlichen Sektenmitgliedern Enthaltsamkeit und schwängerte mehrere Frauen.
I believe in what it says in the Bible about what's going to happen in the last days and things that, but.
An den Wänden dieser gespenstischen Kapelle hängen Heiligenbilder, Zeichnungen, Fotos, Zeitungsschnipsel. auch ein großes Trump-T-Shirt und Bilder religiöser Vorfahren, etwa von William Miller, einem baptistischen Prediger und Farmer, der berechnet hatte, dass die zweite Wiederkehr von Jesus Christus am 22. Oktober 1844 stattfinden würde. An jenem Tag sollen sich bis zu 50.000 Milleriten zum Gebet versammelt haben. Sie hatten ihre Arbeit aufgegeben, ihre Felder nicht mehr bestellt. Sie warteten den ganzen Tag und die folgende Nacht, singend, zunehmend verzweifelt, vergeblich. Am nächsten Tag war ein neuer Begriff geboren.
Die große Enttäuschung.
Anfang der 1990er Jahre lebten 130 Davidianer hier. Am 28.02. verfuschten Beamte des ATF, des Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, eine Hausdurchsuchung auf dem Gelände. Die Davidianer waren vorgewarnt. 4 ATF-Beamte starben im Kugelhagel, 20 wurden angeschossen.
He believed that this church was one of the last day churches that was going to receive.
Er hielt seine Kirche für eine endzeitliche Kirche, die bald einen Schlag von Babylon erhalten würde. Als er sah, dass das Militär anrückte, glaubte er, dass er in den 7 Siegeln, den 7 Donnern der Offenbarung lebe. Und verstand sehr schnell, dass sie hier alle ermordet werden würden.
Am 1. April 1993 übernahm das FBI die Einsatzleitung am Mount Carmel. Die Belagerung dauerte 51 Tage. Über 700 Regierungsbeamte waren beteiligt. Die anschließende Erstürmung des Geländes mit Pionierpanzern endete in einem Desaster. Das Gebäude brannte nieder, 85 Davidianer starben. Die Kapelle hier wurde um die Jahrtausendwende errichtet, aus der Asche, wie es auf einer kleinen Dankestafel heißt. Anführer der freiwilligen Aufbauhelfer war ein gewisser Alex Jones, der bald zu einer Größe der Fake-News-Industrie des Landes heranwuchs. Die Frau in der Kapelle findet, Jones hat recht. Sie redet vom tiefen Staat, der Weltregierung und dass nur wieder alles vertuscht werden solle.
If the Son of God has set you free, you are free indeed.
You've been quoted as saying that you do believe deep down that we are heading for some kind of biblical Armageddon.
No one knows whether Armageddon is 1,000 years away or day after tomorrow.
This is the country God has raised up for the purpose of world evangelization.
Die Idee einer letzten Schlacht des heiligen Guten gegen das geballte Böse ist tief verwurzelt in der Kultur der USA. Auch die Hoffnung der Rechtgläubigen, dass sie allein bald aus größter Bedrängnis errettet werden, ist hier nicht nur in vielen Gotteshäusern zu Hause. Zahllose Romane, Songs und Hollywood-Streifen spinnen die Geschichte fort. Bei einer Umfrage des Pew Research Center von 2010 erklärten 41% der befragten US-Amerikaner, dass Jesus Christus bis 2050 definitiv oder wahrscheinlich zurückkehren werde. Weiße Evangelikale waren hiervon zu fast 60% überzeugt. Neuen Umfragen zufolge sehen sich 40% der Bewohner der USA als Protestanten, über die Hälfte davon auch als Evangelikale. Die Anzahl ist leicht rückläufig, die Radikalisierung umso deutlicher. Immer lauter wird die Angst artikuliert, als auserwählte Individuen wie als Nation bedroht, zum Schweigen gebracht, verdrängt, verfolgt und ausgetauscht zu werden. Was ihre Sehnsucht nach der Rapture, der Entrückung, nur steigert.
I'm sitting in my office. It is a quiet spring day in Birmingham, Alabama, and there's a phone message.
Ich sitze in meinem Büro. Es ist ein ruhiger Frühlingstag in Birmingham, Alabama. Da ist eine Telefonnachricht. Ich erinnere mich nicht, von wo der Anruf kam, irgendein kleiner, abgelegener Ort im Osten Mississippis, von dem ich noch nie gehört hatte. Und er sagte, Rabbi, können Sie mich zurückrufen? Ich brauche einen Juden, der sich um meinen Hund kümmert.
Jonathan Miller, ein inzwischen pensionierter Rabbiner, sitzt auf seiner Terrasse in Washington, D.C. und erinnert sich an den merkwürdigsten Anruf seiner Amtszeit in Alabama. Er zögerte damals zurückzurufen, aber er war neugierig.
Also rief ich ihn zurück. Ich sagte, Mr. Higgins, hier ist Rabbi Miller aus Birmingham. Er sagte, danke, dass Sie mich zurückrufen. Ich brauche einen Juden, der sich um meinen Hund kümmert. Ich sagte, das ist eine furchtbar seltsame Bitte. Erklären Sie mir, was Sie sich dabei denken. Nun, wir lernen hier alle in der Bibelgruppe und wir lernen über die Entrückung. Sind Sie mit der Entrückung vertraut? Ich sagte, ja, bin ich. Also bei der Entrückung werden alle guten Christen in den Himmel kommen. Die einzigen Menschen, die auf der Erde verbleiben, werden Juden und Atheisten sein. Und ich will bestimmt nicht, dass mein Hund bei einem Atheisten landet. Meine Augen traten hervor. Ich hätte dem Kerl wohl gern eins auf die Nase gegeben, aber dann überlegte ich. Ich glaube nicht an die Entrückung, sie macht mir keine Sorgen, also sagte ich, Mr. Higgins, erzählen Sie mir von Ihrem Hund. Oh, sie ist ein süßes Ding. Ein etwa 3 Jahre alter Labrador-Mix. Ihr Name ist
Millie.
Und ich sagte, wissen Sie was? Ich werde mich um Millie kümmern. Er sagte, das würden Sie tun? Ich werde mich um Millie kümmern.
Oh, that's so great. You know, and by the way, after the rapture,
oh, das ist ja toll. Ach ja, übrigens, nach der Entrückung wird sich Gott auch um die Juden kümmern. Machen Sie sich also keine Sorgen. Ich sagte, das ist gut. Dann fragte er, wie wird Millie Sie finden? Ich sagte, befestigen Sie meine Adresse auf der Innenseite des Halsbandes. Wenn die Entrückung kommt, werde ich Millie finden und Millie wird mich finden. Er sagte, oh, ich fühle mich viel besser. Rabbi, danke dafür. Und ich sagte, gern geschehen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Nein. Ich sagte, auf Wiedersehen.
This feels like a therapy session.
Ja, es fühlt sich an wie eine Therapiesitzung.
I don't get to talk about this very much.
Ich habe nicht oft Gelegenheit, darüber zu sprechen.
Die Studentin Julia muss bei der Schilderung ihrer religiösen Vergangenheit immer wieder laut lachen. Ein Lachen, in dem noch ein Rest Furcht steckt.
I was always told that if I was saved and I went to heaven, that I would be a part of the last battle.
Man sagte mir, wenn ich errettet würde und in den Himmel käme, würde ich an der letzten Schlacht teilnehmen. Das war immer ein interessanter Gedanke für mich, so wie, oh, bekomme ich ein Pferd zu reiten? Das ist ziemlich lustig, aber auch sehr intensiv, weißt du? So wie ein Kampf mit einem Dämon. Faszinierend.
Ich habe mir das so vorgestellt wie mit Pfeil und Bogen.
Aus Feuer.
Als wäre ich Susan aus Narnia. Das werde ich sein und es wird so geil sein.
Und ich werde diesen Dämon aufspießen.
This is Sam Storms. I'm the lead pastor for Preaching and Vision at Bridgeway Church in Oklahoma City, Oklahoma, and the president of Enjoying God Ministries.
Seine Kirche ist charismatisch und reformiert. Eine ungewöhnliche Kombination, sagt er lächelnd. Sam Storms hat den großen Blick aufs christliche Ganze. Oder versucht ihn zumindest.
Global, denke ich, gibt es an die 30.000 protestantische Denominationen.
Und unter denen herrscht mitunter wenig Barmherzigkeit.
Als die Fundamentalisten und schließlich die Evangelikalen begannen, ihre Bibelschulen, Colleges und Seminare zu gründen, schrieben sie eine bestimmte Sichtweise der Endzeit in ihre jeweiligen Glaubensbekenntnisse. In den Köpfen der meisten bibelgläubigen Christen der letzten 100 Jahre oder so gibt es eine direkte Verbindung zwischen einer bestimmten Perspektive auf das, was passieren wird, wenn Jesus Christus wiederkommt, und die orthodox oder konservativ oder bibelgläubig man dann ist. Den Gedanken, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven geben könnte, mochten viele nicht zulassen.
Wer die jeweilige Perspektive nicht teilt, ist schnell abtrünniger, Verräter, Feind. Zudem, meint Storms, habe sich eine Art Feel-Good-Spiritualität entwickelt. Kirchen wetteifern darum, ihren Schäfchen den schönsten Ausweg zu bieten, den bequemsten Fahrstuhl gen Himmel zu versprechen.
Vor allem im Westen, insbesondere in den USA, hat sich diese Mentalität herausgebildet, die versucht, jeder Verfolgung zu entgehen, harten Zeiten zu entkommen. Wir wollen uns keinem Widerstand mehr stellen. Und so hat sich dieser Gedanke der Rapture, der Entrückung, der Wegführung der Heiligen, bevor die Zeiten auf der Erde wirklich schlimm werden, in der Auffassung der Menschen hier festgesetzt.
Man ahnt, auch er hat Ärger bekommen.
Viele wollen nichts von Leid hören, lieber von Trost und Entkommen.
Auch Pastor Storms wurde die Lehre des dispensationalen, prätribulationistischen Millennialismus zuteil.
Das ist schlicht gesagt die Vorstellung, dass Jesus aus den Wolken des Himmels wiederkommt, alle lebenden Christen entrückt, einsammelt, hinüberführt, wie immer sie das nennen wollen, und sie zu sich in den Himmel holt.
Es folgt für den un- oder falschgläubigen Rest der Menschheit die Tribulation, die große Trübsal. Der Antichrist tritt auf, führt die Nationen der Erde unter einer globalen Weltregierung zusammen, verfolgt die Kirche.
Das dauert 7 Jahre. Danach wird Jesus wiederkommen, seine Feinde vernichten und das sogenannte tausendjährige irdische Millennium einläuten.
Storms hat Zweifel angemeldet, vor allem daran, dass Jesus zweimal kommen soll. Er glaubt an die Rapture, auch an das Millennium, sogar an Armageddon, die große Schlacht. Steht ja in der Bibel, sagt er. Nur nicht daran, dass den guten Christen dank einer frühen Sonderfahrt gen Himmel alles erspart bleiben wird.
Es gab viele offene Münder, Stöhnen. Die Leute haben sich nicht buchstäblich die Hände auf die Ohren gedrückt, aber ich glaube, sie wollten es.
Als er sein Buch über Eschatologie, das ist die Lehre von der Endzeit, schrieb, ging er in einen christlichen Buchladen. Da standen gut 120 Fachbücher zum Thema. 111 davon, sagt er, vertraten die derzeit herrschende Lehre, dass die guten Christen verschwinden dürfen, bevor es richtig unschön wird auf Erden. Pionier dieser Endzeitlehre, sagt Storms, sei der Brite Nelson Darby. Dahinter versammelten sich heute die meisten sogenannten Bibelkirchen, die südlichen Baptisten, die Assembly of God-Kirchen und viele andere unabhängige, charismatische. Bei Katholiken zum Beispiel spielt die Endzeit eine viel geringere Rolle. Auch Storms ist ein Evangelikaler. Ist er auch Fundamentalist?
Irgendjemand hat gesagt, was ist ein Fundamentalist? Das ist ein Evangelikaler, der auf alle wütend ist.
Angst habe bei vielen den Glauben ersetzt.
I think that's born of fear.
Angst vor fallenden Aktienkursen, vor dem Benzinpreis, vor als feindlich empfundenen Mächten, vor dem moralischen Verderben ihrer Kinder, vor dem Verlust ihres Lebensstils und Komforts. Eine Angst, mit der sich Sam Storms auch die evangelikale Begeisterung für Donald Trump erklärt.
Sie haben vor so vielen Dingen Angst. Wer Angst hat, muss sich einen Feind suchen, dem er sie anhängen kann, oder? Wenn es nicht der Teufel ist, dann ist es die gegnerische Partei oder die Person, die im Oval Office sitzt. Ich denke, diese Angst erzeugt die Energie, die Leidenschaft, den Zorn und all die Schuldzuweisungen. Diese Politisierung des Christentums hat meiner Meinung nach verheerende Auswirkungen auf die Kirche in der Welt, insbesondere im Westen.
The theme of the church today is come Lord Jesus, but not too soon.
It should be, let me live through you, through the Holy Spirit. I'll produce fruit in you. You won't even recognize yourself.
It's a message of hope. It's a message of healing. It's growing beyond tragedy.
Am 19. April 1995 parkte der junge Kriegsveteran Timothy McVeigh einen Miettransporter vor einem Behördengebäude in Oklahoma City. Im Fahrzeug ein 2,4 Tonnen schwerer Sprengsatz. Die Explosion tötete 168 Menschen. Im Museum der Gedenkstätte ist die Aufnahme einer Routinesitzung zu hören, bei der es um eine wasserrechtliche Frage ging. Sie begann um 9 Uhr. Man hört die gelangweilte Stimme der Vorsitzenden, plötzlich dann um 9.02 Uhr einen Knall und Chaos. Die Gedenkstätte ist riesig, angelegt wie ein Park mit zwei steinernen Toren, einem See, einer Wiese mit 168 leeren Stühlen, einem Baum der Überlebenden. Der Autor Noah Mulligan hat den Treffpunkt ausgesucht. Er ist selbst evangelikal aufgewachsen.
As a child, of course, I thought I was invincible and infallible.
Als Kind, sagt er, fühlte er sich unbesiegbar. Später ist Mulligan intensiv in die Gedankenwelt des Fundamentalismus eingetaucht, hat einen Roman über einen apokalyptischen Kult geschrieben. Als der Anschlag geschah, war er noch Schüler.
I was in an elementary school, and they pulled us out of class.
Sie holten uns aus dem Unterricht, setzten uns in die Bibliothek, der Fernseher wurde hereingerollt und wir sahen den ganzen Tag die Nachrichten. Das war eine Art körperlose Erfahrung. Es schien nicht real zu sein, eher wie ein Film.
In seiner Schulzeit sei ihm so etwas dreimal widerfahren. Beim Urteil gegen O.J. Simpson, beim Attentat in Oklahoma City und bei 9/11. Der Attentäter McVeigh war 1991 aus dem Zweiten Golfkrieg mit mehreren Medaillen heimgekehrt. Zwei Jahre später schaute er in Waco, Texas, dem Aufmarsch des FBI gegen die Endzeitsekte der Branch Davidians zu und verkaufte auf dem Parkplatz unter den Schaulustigen Aufkleber mit Aufschriften wie »Ein Mann mit einer Waffe ist ein Bürger, ein Mann ohne Waffe nur ein Untertan«. Am zweiten Jahrestag der Feuersbrunst von Waco zündete er seine Bombe.
Ich denke, McVeighs Motivation war es auch, einen Krieg mit der Regierung der USA zu entfesseln. Eine Revolution. Ich denke, es war in solche Worte gepackt, wir müssen alles ausrotten, um etwas Neues zu schaffen. Das war vielleicht keine biblische, aber eine kulturelle Rapture.
Das Museum dokumentiert das Geschehen eindrücklich auf vielen Etagen. Kontext und Motive aber finden hier kaum Raum. Viel ist von Helden und Heilung die Rede. Im Museumsshop gibt es die Rettungshunde als Stofftiere. Der Täter wurde abgeurteilt und hingerichtet.
Die Sprache und die Assoziation sind tief in der amerikanischen Politik verankert. Sogar die Art und Weise, wie wir den Gefallenen und den Opfern des heimischen Terrorismus gedenken, ist aus dem Evangelikalismus, der weißen Vorherrschaft und dem Rechtsradikalismus hervorgegangen. Hier sieht man, nichts wird unseren Glauben erschüttern. Diese Assoziationen und Begriffe infiltrieren unser Denken.
Die Bilder sind so stark, dass sie den Verstand lähmen.
Ich habe Angst vor den Schlussfolgerungen jener Leute, deren feste Glaubenssätze sich nicht erfüllen. Deshalb wollte ich Ihnen das hier zeigen.
Whether it's Trump or Santa Claus that gets us out of that, that's irrelevant to me. I understand the prophecies of the Bible. I know that it prophesies a socialistic one-world governing body. In the end time, ran by the Antichrist, I don't want to be part of that.
Am President George Bush Turnpike, einer Stadtautobahn in Plano, Texas, vielleicht 20 Meilen von Downtown Dallas entfernt, steht ein nüchternes Bürogebäude. Sitz von End Time Ministries. Fast täglich wird von hier ein Radio- und Fernsehprogramm ausgestrahlt, End of the Age. Bücher, CDs, DVDs und eine Zeitschrift gibt es auch, End Time.
Muss ich Jackett und Schlips wieder anziehen? Hey, wir brauchen im Studio nochmal Licht.
Dave Robbins, Chef und Chefkommentator, kommt gerade aus dem Studio. Er stammt aus der Baubranche, hat das Unternehmen von seinem Schwiegervater geerbt, Irvin Baxter. Der hielt Covid für eine Verschwörung und ist daran gestorben.
I'm Dave Robbins with End Time Ministries.
Ich bin Dave Robbins von End Time Ministries. Wir sind auf die Vorhersagen der Bibel spezialisiert. Die Bibel selbst besteht zu etwa 30% aus biblischen Endzeitprophezeiungen.
Sein Schwiegervater hatte 1986 damit begonnen, vor der neuen Weltordnung und der Weltregierung zu warnen, vor dem Superstaat EU, dieser Wiedergeburt des Römischen Reiches und vor der UNO.
Die Vereinten Nationen sind der Sitz dieses einen Weltregierungsorgans auf der Erde. Es gibt viele Tentakeln dieses gigantischen Monsters, nämlich die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, den Internationalen Währungsfonds. Alle diese Gebilde sind dazu bestimmt, den gesamten Planeten zu regieren.
All of those entities are designed to govern the entire planet.
Eine furchtbare Verschwörung, eine Weltregierung, eine Weltreligion.
The economic sanctioning system is coming very soon.
Es sei ein Sanktionssystem in Arbeit, sagt Dave, das alle bestrafen soll, die sich nicht dem Willen der neuen Weltherrscher unterwerfen.
And there are precursors to being set up already.
Die Vorläufer sind bereits im Aufbau. Die bargeldlose Gesellschaft, digitale Zentralbankwährung, Gesichtserkennung, ein globales Nummerierungssystem.
Global numbering system.
Der Antichrist wird aus Europa kommen, da ist er sicher. Genau wie der falsche Prophet. Den Anfang vom Ende markiert ein Friedensabkommen in Israel mit einer Zwei-Staaten-Lösung.
Wenn
dieses Friedensabkommen unterzeichnet ist, so sagt die Bibel, beginnen die letzten 7 Jahre bis zum zweiten Kommen Jesu Christi und der Schlacht von Armageddon. Das Ziel unserer Mission hier ist es, jeden, den wir in die Finger bekommen, auf dieses Ereignis vorzubereiten.
Dave kennt sich auch auf dem künftigen Schlachtfeld aus. Er war schon 15 Mal in Israel.
15 times. Yeah. We take 2 tours to Israel every year. So it is as flat as this desktop, but it's surrounded by mountains, and many battles in history have been fought there.
Er steht 100%ig hinter Donald Trump.
God bless, my friend. Be safe.
And you see this explosion of different denominations within the U.S.
Man sieht diese Explosion von verschiedenen Konfessionen in den USA, die alle versuchen, Mitglieder zu gewinnen.
It really is a competitive market.
Das ist echte Marktkonkurrenz. Also betonen sie Dinge, die für verschiedene Gruppen attraktiv sind. Und eine der stärksten Motivationen für das Verhalten der Menschen ist oft Angst.
Professor Daniel Bennett von der John Brown University.
Und heute, mit der Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen im Internet, gibt es jeden Tag etwas Neues, vor dem man sich fürchten muss. Jeden Tag gibt es frische Beweise dafür, dass das Ende vor der Tür steht.
There will be a day that God's patience runs out, and all that will remain is the terrifying expectation of God's judgment.
So, my name is Robert. I was raised in Wichita, Kansas.
Mein Name ist Robert. Ich bin in Wichita, Kansas aufgewachsen.
Actually went to an undergraduate program for a seminary at Southwestern Seminary in Fort Worth, Texas.
Habe am Southwestern Seminary in Fort Worth, Texas, das Grundstudium zum Priester absolviert. Ich bin dann in einem anderen Priesterseminar der Southern Baptists gelandet, dem Southeastern Seminary, drüben in North Carolina.
Robert ist Ende 30. Sein Name ist geändert. Seine Familie war typisch evangelikal, berichtet er. Im Alter von 8 Jahren ging Robert zu den neuen Nachbarn herüber, um ihnen die Bibel zu erklären. Seither galt er als geborener Prediger.
In der Sonntagsschule, ich glaube, ich war so 7 oder 8, lernte ich, dass es eine massive Verschwörung der Demokraten gibt, um Amerika zu unterjochen und uns gegen Gott zu wenden. Meine Kirche lehrte, dass Jesus uns wegholen würde, bevor es richtig schlimm wird, bevor Gott seinen Zorn über alle Menschen ausgießen und eine Menge Leute töten wird. Du wirst in dem Glauben erzogen, dass dieser Allmächtige, der alles über dich weiß, dich töten will, wenn du ihn nicht akzeptierst. Dich töten will, wenn du ihm nicht glaubst. Dass er die Menschheit, die er erschaffen hat, zerstören will. Deshalb versteht man als Kind nicht, was Liebe ist.
Eigentlich, findet Robert heute, sei dies der Beginn einer Seelenstörung.
At 7 or 8, this sounds like a fantastic story. You don't think of it as reality.
Mit 7 oder 8 hört sich das wie eine tolle Geschichte an. Du begreifst das nicht als Realität. Aber wenn du älter wirst, hast du Freunde, die keine Christen sind, die nicht dasselbe glauben wie du. Und fängst dann zu überlegen, warum sollte Gott die töten? Es sind gute Menschen. Und das löst die Krise in dir aus.
Es war der Keim eines Zweifels, der sehr langsam reifte. Um wirklich fest daran glauben zu können, dass nur du und die Deinen die Wahrheit kennen, das Licht gesehen haben, sagt Robert, bräuchte es viel Abschottung. Ein engmaschig kontrolliertes Leben in einer Gemeinschaft der Gleichgesinnten. Mit Kindern, die Homeschooling machen, zu Hause von Mama und Papa unterrichtet werden.
Ich wollte ein ehrbarer Berufsprediger werden, der den Menschen verkündigt, hey, die Endzeit steht bevor, seht her, die Bibel sagt, es kommen Kriege und Gerüchte von Kriegen. Und guck dir meinen Kontext an. In meinem ersten Highschool-Jahr war das Schulmassaker in Columbine. In meinem letzten Schuljahr war 9/11. Wie hätte ich da einem apokalyptischen Glauben entkommen können?
How do I escape an apocalyptic belief?
Erst im Priesterseminar wuchsen die Zweifel rapide. Zum einen, weil es Streit gab. Robert verdiente Geld, indem er Essen ausfuhr und sah, wie seine Lehrer abends heimlich ins Striplokal gingen. Zum anderen, weil er einen Kommilitonen hatte, der schwul war.
And they knew it. It is just the psychological torture that he went through.
Allein die psychologische Folter, die er erleiden musste.
It was when he attempted suicide that I was like, no.
Als er schließlich seinen Selbstmordversuch machte, dachte ich, nein, das ist falsch. Was die hier tun, würde Christus nicht tun.
This is not right.
Er brach mit dem Priesterseminar, auch mit dem Glauben. Ist seit Jahren auf der Suche nach einem anderen Sinn.
I've gone online. I spent the last decade studying biology, studying chemistry, studying.
Robert erzählt, wie besessen er seither nachholt, nachlernt, Biologie, Physik, Mathematik, Geschichte, um in die Welt zurückzufinden, sich zu finden. Heute sagt er, diese Fundamentalisten wollen das Land beherrschen, den Ungläubigen ihre Freiheit nehmen.
They're trying to make that the law, not for the seminary, but for all Americans.
Warum? Weil diese Weltsicht den Gläubigen einen Logenplatz bietet.
We took narcissism and we made it a virtue.
Wir haben den Narzissmus zu einer Tugend gemacht.
And you apply it to a religion.
Nimm das und wende es auf eine Religion an, die dir sagt, dass der Schöpfer dieses gesamten Universums, von allem, was du siehst, von den Millionen und Milliarden und Billionen von Lichtjahren, die es braucht, um von einem Ende des Universums zum anderen zu gelangen, dass der Gott, der all das geschaffen hat, seinen ganzen Fokus auf dich richtet. Nicht auf deine Kirche, nicht auf dein Land, sondern auf dich, das Individuum. Er ist für dich gestorben. Er ist für mich gestorben. Robert. Er stirbt für den Einzelnen. Er lässt Kinder in Afrika verhungern, weil er will, dass du diesen Parkplatz bekommst.
But I believe what I've heard today. That you love me so much, you sent your son Jesus to die on the cross for me. To take the punishment I deserve to take for my sins. To save me from my sins.
I'm still a Christian. I just have a very different understanding of my faith.
Ich bin immer noch Christin, aber ich habe ein völlig anderes Verständnis von Glauben und Endzeit. Einige meiner Geschwister sind auch noch Christen, aber ich weiß, dass mindestens einer alles hinter sich gelassen hat. Ich glaube, wegen der Angst, mit der wir aufgewachsen sind. Er hält die ganze Sache jetzt für irrational. Ich denke, dass viele der Dinge, die uns beigebracht wurden, absolut irrational waren. Ich würde nicht sagen, dass die gesamte Glaubensstruktur korrupt ist.
What we experienced was definitely a twisted and perverted version of the truth.
Aber was wir erlebt haben, war definitiv eine verdrehte und pervertierte Version der Wahrheit.
Julia ist die jüngste von 5 Geschwistern, Bella die älteste.
My middle brother was a much more anxious child.
Mein mittlerer Bruder ist viel ängstlicher. Er hat in jungen Jahren viel Angst erlebt. Inzwischen ist er aus der Kirche ausgetreten. Mein 4 Jahre jüngerer Bruder und ich, wir sind beide eher ausweichende Typen. Das war also sozusagen unsere Strategie. Aber wir sind beide noch in der Kirche. Mein Glaube sieht jetzt anders aus. Ich bin katholisch. Ich sehnte mich nach etwas, das fester und strukturierter ist. Für mich ist es also eher eine kulturelle Familiengeschichte und eine Art Desillusionierung und Erschöpfung mit der evangelischen Kirche.
There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind.
Dein Reich komme, unser Wille geschehe. Armageddon, eine amerikanische Obsession. Feature von Tom Schimek. Es sprachen Hüseyin Michael Chirpici, Demet Fay, Judith Jakob, Leonie René Klein, Jochen Langner, Thomas Balou Martin, Sebastian Schlemmer, David Formweg und der Autor. Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.